Ja, ich möchte einmal mit uns beten. Danke, Jesus Christus, von ganzem Herzen, dass wir singen dürfen, dass du groß bist. Danke, dass alle Ehre, alle Lob dir gebührt. Nun, ich möchte bitten, Vater, dass du mich gebrauchst als dein Werkzeug, dass dein Wort in unserem Herzen hineinfällt und Frucht für dich bringt, Jesus. Ich möchte bitten, dass du jetzt hier redest und dass wir deine Stimme hören können, Herr. Und dass unsere Herzen bereit sind für das, was du uns sagen möchtest. Ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, Vater, dass ich einfach weitergeben darf von dem, was du mir gezeigt hast, Herr. Amen. Ja, ich möchte gerne in 1. Johannes 4 weiter mit meiner Predigtreihe machen. Diesmal allerdings dann ab Vers 7. 1. Johannes 4 ab Vers 7. Gottes Liebe und die Liebe zu Mitmenschen. Ich lese vor. Meine Freunde, lasst uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist ein Kind Gottes und kennt Gott. Wer aber nicht liebt, der weiß nichts von Gott, denn Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu uns, für uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Schuld auf sich nahm, um uns von unserer Schuld frei zu sprechen. Meine Freunde, wenn uns Gott so sehr liebt, dann müssen auch wir einander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Doch wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe erfüllt uns ganz. Ich sage es noch einmal, dass wir mit Gott verbunden bleiben und er mit uns, wissen wir, weil er uns seinen Geist gegeben hat. Wir haben es selbst erlebt und darum bezeugen wir, Gott, der Vater, hat seinen Sohn in diese Welt gesandt, um sie zu retten. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Das haben wir erkannt. Und wir vertrauen fest auf Gottes Liebe. Gott ist Liebe. Und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wenn Gottes Liebe uns ganz erfüllt, können wir dem Tag des Gerichts voller Zuversicht entgegengehen. Denn wir leben in dieser Welt so, wie Christus es getan hat. Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn die Liebe uns ganz erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wer sich also fürchtet und vor der Strafe zittert, der kennt wirkliche Liebe noch nicht. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Sollte nun jemand behaupten, ich liebe Gott und dabei seine Brüder oder seine Schwester hassen, dann ist er ein Lügner. Wenn er schon seine eigenen Geschwister nicht liebt, die er sehen kann, wie will er denn Gott lieben, den er nicht sieht? Vergesst nicht, dass Gott, dass Christus selbst uns aufgetragen hat. Wer Gott liebt, der muss auch seine Brüder und Schwestern lieben. Ja, ich bin voll wieder in diesem Thema drin. Liebe, auch Liebe zueinander. Und auch diesen Text macht sehr, sehr deutlich, dass wir erst Gottes Liebe in unserem Herzen erfahren müssen, um überhaupt unseren Nächsten lieben zu können. Liebe kommt von Gott. Aber was genau ist denn Liebe? Ist es schöne Gefühle für jemanden zu haben? Nein. Bisschen, ein Teil davon darf so sein. Kann man jemanden lieben, den man in dem Moment nicht ausstehen kann? wer Kinder hat, weiß, ja, das geht ohne Problem. Ja, Gottes Liebe ist etwas, was wir vielleicht ahnen können. Denn er ist die Liebe. Meine Freunde, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe kommt von Gott. Und wer liebt, ist ein Kind Gottes und kennt Gott. Liebe wird dadurch sichtbar in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Frieden, Güte, Selbstbeherrschung, Langmut. Alle diese Dinge dürfen unsere Beziehung zueinander prägen. Und da kann ich mal wirklich mich und uns fragen, wie sieht's aus mit unserer Liebe? Wie liebevoll gehen wir miteinander um? Denn die Bibel sagt hier, denn ab Vers 8, wer aber nicht liebt, der weiß nichts von Gott, denn Gott ist Liebe. Sein ganzes Wesen durch und durch ist Gott Liebe. Gott kann uns lieben und dennoch gleichzeitig bestrafen. Gott kann uns lieben und die ganze Welt schaffen und alle Menschen, die darauf sind. Und dennoch kann er einige erlauben, in die ewige Verdammnis zu wandern. Das ist dennoch Liebe. Für uns als Menschen, für mich, manchmal unbegreiflich, das zu begreifen. Aber Gott ist so. Denn Gott ist Liebe. Er bietet uns diese geschenkte Gnade an und hat uns etwas anvertraut, mit dem ich immer noch meine Probleme habe, nämlich unser freier Wille. Wenn Gott uns befehlen müsste, wie Roboter, die programmiert werden, uns zu lieben, wäre das Liebe? Nein. Liebe ist erst Liebe, wenn es freiwillig aus einem herauskommt. Aus einer eigenen Entscheidung heraus. Wenn ich irgendjemand befehlen würde, mich zu lieben und diese Person zwingen würde, so zu tun, als er mich lieben würde, durch irgendwelche Zwänge, irgendwelche Drohungen, irgendetwas, wäre das tatsächlich eine wahre Liebe? Nein. Und genauso eben ist es bei Gott. Er liebt uns so sehr, dass er uns eine freie Wille gegeben hat, zu entscheiden für oder gegen ihn. Liebe ist immer Liebe da, wo Entscheidungsfreiheit ist. Und Liebe ist nicht Zwang. Liebe ist freiwillig. Gottes Liebe wurde sichtbar, als er seinen einzigen Sohn in diese Welt sandte, damit wir durch ihn lieben können. Jesus kam nicht, weil er das tun musste. Er kam, weil er es tun wollte. Seine Liebe zu uns war so groß, dass er sagte, meine Kinder da unten auf dieser Erde sind total verloren. Sie sind wie Schafe ohne Hirte. Und ich möchte runtergehen zu dem Zeitpunkt, den Gott bestimmt hatte vor 2000 Jahren. Und ich möchte diesen Schuldschein, den die Menschheit auf sich aufgeladen hat, selbst tilgen. Das ist Liebe. Zu sagen, du steckst in der Schlamasse und ich bin bereit, den Preis dafür zu zahlen, damit du wieder frei leben kannst. Das ist Gottes Liebe zu uns. Das ist, was Johannes hier so schön sagte. Das Einzigartige an dieser Liebe ist, Vers 10, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Schuld auf sich nahm, um uns von unserer Schuld freizusprechen. Es ist so einfach, jemanden zu lieben, der nett zu uns ist. Wie schwierig ist es, jemanden zu lieben, der uns gleichgültig oder sogar verhasst ist. Gott hat uns geliebt so sehr, dass wir, als wir nichts mit ihm zu tun haben wollten, als wir seine Feinde waren, sagte er, ich liebe dich. Ich liebe dich und ich gebe das einzige Wahre, was ich habe, das Tiefste in meinem Herzen gebe ich dir, meinen Sohn. Und ihr Menschen, ihr könnt machen mit ihm, was ihr wollt. Und wir Menschen sind ganz schön grauenvoll, nicht wahr? Gekreuzigt, ausgepeitscht, auf ihn gespuckt, auf ihn draufgehauen. Wir sind so mit Gott umgegangen. Mensch, gewordenes Göttlichkeit. Und wie stark war Gottes Liebe zu uns, indem Jesus sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich, Mensch, würde sagen, hol mir ein paar Engel her, ich will denen zeigen, wer hier der Chef ist. Das wäre menschlich. Es hätte nichts mit Liebe zu tun, es hätte mit Rache was zu tun. Aber Gott in seiner Liebe hat uns so sehr geliebt, dass er bereit war, nicht nur auf unsere gerechte Strafe zu verzichten, sondern die Strafe, die wir verdient hatten, sogar auf sich selbst zu nehmen. Es gibt eine Geschichte, der Hand in Hand geht mit Salomo, der König damals, der eine schwierige Entscheidung treffen musste. Zwei Frauen kamen hin, kleines Baby. Beide Mütter haben darauf bestanden, das sei ihr Baby gewesen. Ein Baby wurde im Schlaf erdrückt und ist damit auch umgekommen. Und beide Mütter haben gesagt, denn dieses Baby ist mein Baby. Und Salomo in seiner Weisheit sagte, kein Problem. Gut, wir teilen das Kind. Jeder kriegt die Hälfte. Damit ist der perfekte Verlierer-Verlierer-Situation gegeben. Denn ein halbes Kind ist nicht lebensfähig. Und die wahre Mutter hat gesagt, aus Liebe heraus, gut, dann verzichte ich lieber darauf. Bevor mein Kind sterben muss, damit ich auf mein Recht komme, verzichte ich auf meine Rechte und dann kann sie, die ihr es nicht zusteht, dieses Kind haben. Und Salomo erkannte in dem Moment, wer die wahre Mutter ist. Denn die nicht richtige Mutter sagte, in Ordnung, das klingt fair. Denn wenn ich mein Kind verloren habe, dann sollte sie auch genau auch die ihr Kind verlieren müssen. Salomo war weise. In diesem Zusammenhang wird immer wieder eine andere Geschichte erzählt von einem König. Ein König, der auch Richter war. Und dieser Richter musste gerecht richten. Da kam eines Tages vor ihm ein Fall, in dem sein eigener Sohn verwickelt war. Und da war die Frage, was passiert denn nun? Wird der König denn Gnade über Gerechtigkeit walten lassen? Oder wird er ein gerechter König sein? Und dieser König musste entscheiden, denn sein Sohn war sehr gebrechlich. Die Strafe war es eigentlich dann da, um die 20 Peitschenschläge zu bekommen. Und der König hatte dann in dem Moment tatsächlich dieses Urteil ausgesprochen. Und er wusste, dass sein eigener Sohn darunter zerbrechen würde. Aber als der König den Urteil ausgesprochen hat und alle im Saal unter Schock standen, wie kann er seinen eigenen Sohn so peinigen, wurde klar, dass der König, der Richter in dem Moment, seine Gewand ablegte und runterging und sagt, an seine Stelle werde ich diese Strafe auf mich ziehen. Der König, der Richter, der selbst diese Strafe ausgesprochen hat, war bereit, diese Strafe anstelle seines Sohnes zu übernehmen. Dieses Gleichnis macht sehr deutlich, was Gott getan hat durch seinen eigenen Sohn Jesus Christus. Natürlich hätte der König einfach sagen können, Auge zu, ich sehe nichts, ich lasse durchgehen. Aber das wäre niemals Gerechtigkeit. Denn Gott ist gerecht und Liebe zugleich. Und deshalb war er bereit, unsere Schuld, den wir verdient haben, auf sich zu nehmen. An unsere Stelle diese Schuld auf sich zu nehmen. Deshalb sagt die Bibel, dass er seinen Sohn gab, der alle Schuld auf sich nahm, um uns von unserer Schuld freizusprechen. Wie hätten wir als Sohn in dem Moment reagiert? Als wir hörten, dass unser eigener Vater, der Richter, der König, uns verdammte. Wir wären am Boden, würden wir hineinsinken wollen, bis wir merkten, dass denn der König runterkam und diese Schuld auf sich genommen hat. Ich hätte mit meinem Vater versucht, ihm auszureden, sagt, nein, das ist meine Strafe, das muss ich denn da ertragen. Aber das hätte ich nie im Leben ertragen können. Das ist so, wie Gott das für uns getan hat. Das ist Liebe. Vers 15 sagt, Entschuldigung, Vers 11, meine Freunde, wenn uns Gott so sehr liebt, wenn er bereit war, diesen Schuld auf sich zu nehmen, wenn er bereit war, durch seine eigene freie Entscheidung nicht mehr über den anderen zu richten, sondern selbst diese Schuld auf sich zu nehmen, dann müssen wir auch einander lieben. Denn niemand hat Gott jemals gesehen. Doch wenn wir einen anderen lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe erfüllt uns ganz. Was sehen die Menschen in dieser Welt, wenn sie uns anschauen? Uns auf unser Arbeitsplatz? Was sehen sie, wenn sie uns in unseren Häusern, unserer Nachbarschaft denn da sehen und beobachten? Was sehen die Menschen? Sehen Sie Menschen, die liebevoll zueinander sind? Oder sehen Sie etwas anders? Ich hoffe von ganzem Herzen, dass wir erleben dürfen, dass Gott uns neu mit seiner Liebe erfüllt, damit wir auch liebevoll miteinander umgehen können. Vers 13 sagt, ich sag's noch einmal, dass wir mit Gott verbunden bleiben und er mit uns, wissen wir, weil er uns seinen Geist gegeben hat. Wir haben es selbst erlebt und darum bezeugen wir, Gott der Vater hat seinen Sohn in diese Welt gesandt, um sie zu retten. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und das haben wir erkannt und vertrauen fest auf Gottes Liebe. Gott ist Liebe und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Haben wir diese Tankstelle, haben wir diese Quelle, haben wir diese Oase der Liebe für uns jeden Tag neu entdeckt, wo wir auftanken, wo wir gefüllt werden, um weiterzugeben von dem, was Gott uns gegeben hat. Die Bibel sagt weiter, wenn Gottes Liebe uns ganz erfüllt, können wir den Tag des Gerichts voller Zuversicht entgegengehen. Es wird ein Tag geben, an dem jede Knie sich beugen wird, an dem jeder Mund bekennen wird, dass Jesus Christus der Herr ist. Für die, die Jesus Christus lieben, wird es ein Tag voller Freude sein. Wir werden endlich schauen dürfen, was wir lange geglaubt haben. Aber für die, die nicht geglaubt haben, wird es ein schrecklicher Moment sein. Dann werden sie erkennen, dass sie gänzlich mit ihrem Leben versagt haben. Ihr kennt alle Fußball, nicht wahr? WM kommt jetzt im Sommer. Ihr wisst alle Regeln und so weiter. Es ist ein Spiel. Spiele haben gewisse Regeln. Unser Leben hat auch gewisse Regeln, nach denen man eigentlich leben sollte. Eine Regel ist, Gott, der Schöpfer, hat dich geschaffen mit einem Zweck. Die zweite Regel ist, Gott, dein Schöpfer, möchte Gemeinschaft mit dir haben und freut sich darüber, mit dir ein Leben lang zu verbringen. Die dritte Regel ist, dass wir nicht nur Gott lieben sollten von ganzem Herzen, ganzer Seele, sondern unseren Mitmenschen wie uns selbst. Einfache Regeln, nicht wahr? Die Regeln des Lebens. Man könnte ein Viertel dazu tun, die Gaben und Fähigkeiten, die Gott uns gegeben hat, sollten wir dazu benutzen, um Menschen von der Liebe von Jesus zu erzählen und unsere Geschwister in der Gemeinde zu dienen. Das sind die Regeln des Lebens. Die Regel des Fußballs ist, ich darf meine Hände nicht benutzen. Die Regel des Fußballs ist, dass wenn der Schiedsrichter pfeift, dann darf ich dann nicht weiterspielen. Ich darf nicht treten, ich darf nicht hauen und so weiter. Nun stell mal vor, ich, Amerikaner, würde versuchen, Fußball zu spielen, wie ich Football, also amerikanische Football, so kenne. Ich würde den Ball nehmen und laufen und jede umhauen. Was würde passieren? Ich würde natürlich disqualifiziert, nicht wahr? Ich spiele nach den falschen Regeln. Platz sieht genauso aus, so ähnlich. Ja, aber ich habe die falschen Regeln. Liebe Geschwister, wir spielen ein Spiel des Lebens, in dem die Menschen da draußen nicht wissen, welche Regeln es tatsächlich gibt. Denn Gott hat das Spiel, das Leben erschaffen, in dem es Regeln gibt, an denen man sich halten wird. Und eine dieser Regeln ist, ich bin ohne Jesus Christus ein Sünder, verloren und damit disqualifiziert. Wir haben diese Regeln erkannt, diese Spielregeln erkannt. Und wir dürfen jetzt ein Spiel spielen, in dem wir eines Tages vor Gott stehen werden und sagen, Herr, danke, dass du mich erlöst hast. Danke, dass du mir dieses Geschenk der Gnade gegeben hast. Und ich werde eines Tages dort auch sogar eine Belohnung bekommen, weil Gott in seiner Liebe, in seiner Güte uns was geben wird, für da, wo wir treu und auch unsere Gaben da eingebracht haben. Aber die, die das Spiel nicht begriffen haben, die vielleicht die Spielregeln gehört haben, aber nie im Leben daran gedacht haben, dass sie möglicherweise richtig sein könnten, die werden ankommen und der Schiedsrichter des Universums wird sagen, daneben. Und das wird ein grässlicher Tag sein, an dem sie wirklich mit Zähneklappern und mit wirklich Geschreie aus der Gegenwart Gottes hinausgestoßen werden. Es wird ein Tag des Gerichts kommen. Aber wir, wenn wir Gottes Liebe erkannt haben, können dem Tag des Gerichts voller Zuversicht entgegengehen. Wäre es nicht so schön, so viele Leute wie möglich da draußen in dieser Welt dazu sagen und dass sie es verstehen, dass das Spiel, was sie glauben zu spielen, verkehrt ist. Und es geht um ganz was anderes. Johannes sagt weiter, denn wir leben in dieser Welt so, wie Christus es getan hat. Christus wurde auch ein bisschen für verrückt erklärt, nicht wahr? Er hat jede verschiedene Regel damals in der Gesellschaft immer wieder ein bisschen angestoßen, weil er nicht nach deren Regeln gespielt hat, sondern die Menschen, die niedrig waren, die Menschen, die ausgestoßen waren, mit genauso viel Liebe begegnet, wie die oben waren. Liebe ist denn frei von Angst? Ja, wenn die Liebe uns ganz erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Was ist unsere Jahreslosung? Euer Herz erschöpfe nicht. Ich würde auch anders formulieren wollen, habt keine Angst. Glaubt an Gott. Und Jesus sagt, glaubt an mich. Und wie viele Menschen haben Angst? Angst zu versagen. Angst, das nicht zu kriegen, was denen zusteht. Angst, wirklich am Ende nicht da zu sein, was sie sich vorgestellt haben. Aber wenn wir in die Liebe hineinkommen, dann merken wir, wie diese Liebe diese Angst gänzlich vertreibt. Weiter im Text, wer sich also fürchtet und vor der Strafe zittert, der kennt wirkliche Liebe noch nicht. Denn Liebe bedeutet bei Gott, er hat mich angenommen. Nicht, weil ich etwas getan habe, um liebenswürdig zu sein, sondern weil Gott auch seine große Liebe zu mir erst Ja gesagt hat. Und ich dieses Geschenk der Gnade angenommen habe. Zum Schluss, Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Umgekehrt wird nie funktionieren. Wir können einander nicht lieben, weil wir uns noch mehr anstrengen. Wir können nur einander mehr lieben, weil wir aus der Liebe, der uns gegeben wurde, weitergeben. Herr, vergib du unserer Schuld zuerst. Wir empfangen Vergebung, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Nur da können wir tatsächlich einander so begegnen, weil Gott uns zuerst so begegnet ist. Sollte nun jemand behaupten, ich liebe Gott und dabei seinen Bruder oder seine Schwester hassen, dann sagt die Bibel dabei, er ist schlichtweg ein Lügner. Wenn er schon seine Geschwister nicht liebt, denn er sehen kann, wie will er denn Gott lieben, wenn er nicht sieht? Gott hat uns hier unten auf dieser Erde viele, viele verschiedene Übungsfelder gegeben, an denen wir lernen dürfen, zu lieben. Und da kommt dieser freie Wille. Wir können uns dazu entschließen. Wir können uns dazu entscheiden. Wir können über unsere eigenen Schatten springen und sagen, Herr, dieser Mensch ist mir nicht so sympathisch, wie ich es gerne hätte, aber das ist ein Mensch nach deinem Ebenbild. Und ich möchte lernen, auch diese eckige, kantige Person auch zu lieben. Hilf mir, diese Person mit deinen Augen mehr zu sehen. Vergiss nicht, Vers 21, dass Christus selbst uns aufgetragen hat. Wer Gott liebt, der muss auch seine Brüder und seine Schwester lieben. Liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganz Verstand und deine Nächsten wie dich selbst. Die Geschichte kennen wir alle, was danach kam. Viele von uns kennen den Zusammenhang nicht. Ein kluger Geistlicher fragte, und Herr, wer ist meine Nächste? Welche Geschichte kam danach? Barmherzige Samariter. Samariter waren die ausgestoßenen Menschen damals in der Gesellschaft. Das waren diese Mischleute, die man wirklich da vermeiden wollte. Und da ging der Tempeldiener um diesen Mann herum. Da ging dann diese Priester um den Mann herum. Und dann kam dieser Ausländer dahin und hat diese Jude geholfen. Der barmherzige Samariter war ein Ausländer, der diese Jude geholfen hat. Sein eigenes Volk wollte nichts mit ihm zu tun haben. Wer ist dein Nächsten? Nicht unbedingt der Person, der am nächsten liegt, sondern höchstwahrscheinlich der, mit dem du am meisten Probleme erstmal hast. Und Gott möchte uns helfen, da einander zu lieben, einander anzunehmen, weil er uns genauso angenommen hat. Wir geben nur weiter von dem, was er uns gegeben hat. Meine Freunde, lass uns einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott. Wer liebt, ist ein Kind Gottes und kennt Gott. Amen.